Genau das ist nämlich auch der Kern von Segen und von Segnen, dass man gute Worte Gottes weitergibt. Das heißt das Wort Segnen, Eulogeo, Gutes aussprechen, Gutes weitergeben. Darum geht's. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist das Thema. Seit einiger Zeit ist es so, wenn wir Kinder im Gottesdienst segnen, dann beschäftigen wir uns ganz bewusst auch als Erwachsene mit diesem Thema Segen im Gottesdienst. Und dazu habe ich einen Psalm rausgesucht. Ein Psalm, den manche Bibelübersetzungen mit genau diesen Worten überschreiben. An Gottes Segen ist alles gelegen. Nochmal. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich lese den Psalm aus der Übersetzung Neue Evangelistische Übersetzung. Psalm 127 ist es. Es startet folgendermaßen. Ihr könnt es mitlesen, ich sehe es leider nicht gerade. Du hast sie nicht. Na, dann schau mal in GIST, da ist es hochgeladen. Ja, dann kriegen wir das gleich hin. Dann sage ich euch noch was zum Segen. Okay, bevor wir den Psalm lesen. Alles easy. Also segnen auf Griechisch, ja, eulogeo, Gutes aussprechen. Und Gott sagt, dazu seid ihr berufen. Ihr seid dazu berufen, dass ihr Gutes aussprecht. Wie viel Negatives wird ausgesprochen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in Familien? So viel negative Dinge. Gott sagt, das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen Gutes aussprechen. Wir sollen Gutes aussprechen. Das andere Wort auf Latein für segnen heißt signare. Und signare bedeutet etwas kennzeichnen oder bezeichnen. Also mit einem, ihr könnt es euch vorstellen, wie mit einem Brandmal, was auf Kühe aufgedrückt wird. Und dieses Brandzeichen, das zeigt an, wem diese Kuh gehört. Du und ich, wir sind keine Kühe. Aber Gott möchte sein Brandzeichen auf dich legen und dich segnen und kennzeichnen als sein Kind. Und den Namen Gottes auf einen Menschen legen, das tun wir heute. Das tun wir heute mit unseren drei Kindern, die er gebracht hat. Das sind nicht meine, sind eure. Und im Endeffekt, und das ist, wow, das ist eine Lektion, die ich sehr früh lernen durfte und musste auch. Es sind von Gott erdachte Kinder, die er uns geliehen hat, damit wir sie segnen. Und damit sie eines Tages verstehen, dass Gott sie als ihre Kinder haben möchte. So, können wir im Psalm lesen? Wir sind bei Psalm 127. Ich lese. Ich sehe es da oben nicht, aber es wird laufen, oder? Passt. Perfekt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Psalm 127. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel von Salomo. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, Jahwe ist der Gottesname, wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Vergebens steht ihr frühmorgens auf und setzt euch erst spät wieder hin, nur um das Brot eurer Mühsal zu essen. So viel schenkt Gott doch seinem Liebling im Schlaf. Ja, Söhne sind ein Geschenk Jahwes. Kinder, eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden sind die Söhne, die man in jungen Jahren bekommt. Wie glücklich ist der Mann, der viele solcher Pfeile in seinem Köcher hat. So werden sie nicht beschämt, reden sie mit ihren Feinden am Tor. Boah, ich liebe diesen Psalm. Mir geht es meistens so, wenn ich mich mit einem Text länger und intensiver beschäftige, dann ist dieser Text gerade mein Lieblingstext in der Bibel. Psalm 127. Dieser Psalm, der betont die Wichtigkeit Gottes in unserem Leben. Er erinnert uns daran, dass unser Streben nach Erfolg, nach Glück, nach Frieden und Sicherheit ohne Gottes Hilfe vergeblich ist. Nur wenn der Herr ein Haus baut und eine Stadt bewacht, nur dann können wahre Ruhe und Erfüllung darin aufblühen und wir können sie darin finden. Der Psalm, der ermutigt uns, unsere Sorgen Gott zu überlassen. Dass wir unsere Sorgen Gott überlassen. Und dass wir auf seine Führung vertrauen. Denn letztendlich liegt unser Schutz und Erfolg alleine in seiner Hand. Okay, wir gehen mal langsam durch. Stück für Stück gehen wir es durch. Wer schreibt diesen Psalm eigentlich? Tada, wir lesen es am Anfang. Salomo. Salomo, der Sohn des großen Königs David. David, sein Vater, der war ein Mann, die Bibel sagt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dieser Mann nach dem Herzen Gottes musste aber viele Kriege führen. Ein Krieg nach dem anderen, sein ganzes Leben war geprägt nur von Kriegen. Und was war das Ziel in diesen Kriegen? Es war Sicherheit für das Volk Israel. David wollte am Ende seines Lebens, da wollte er endlich Gott einen Tempel bauen, ein Haus, in dem er wohnt, sinnbildlich. Aber Gott ließ es nicht zu. Diesem Mann nach seinem Herzen ließ es nicht zu. Warum? Weil David zu viel Blut der Vergeltung vergossen hat. Und Gott wollte, dass sein Name nicht mit Blut der Vergeltung verbunden wird, sondern mit Blut der Vergebung. Und deswegen hat Salomo diesen Tempel bauen sollen. Salomo baut den Tempel, in dem Blut zur Vergebung vergossen wird. Gott hat sich gedacht, mein Name, der soll nicht mit Krieg in Verbindung stehen. Mein Reich, das soll für Unversehrtheit, für Vollkommenheit und vor allem für Frieden stehen. Frieden, der durch Vergebung auch zu Gott, zwischenmenschlich und zwischen Gott und uns passiert. Salomo ist der Friedenskönig. Ein Typus für Jesus Christus. Der König schlechthin, Jesus Christus, unter dessen Regentschaft echter Frieden herrscht. Salomo, es steckt im Namen. Shalom. Shalom. Frieden. Salomo hat 1500 Lieder geschrieben. Können wir nachlesen, 1. Könige 5, da steht es. Salomo hat 1500 Lieder geschrieben. Was denkt ihr, wie viele Psalmen von den 150, die wir haben, er geschrieben hat? Ruft mal kurz was rein. Was denkt ihr, wie viele? Wie viele hat er geschrieben? 100 von den 150? 50. Es sind genau 2. Von den 150, obwohl er 1005 Lieder geschrieben hat. Bei den 150 Psalmen sind es genau 2, die Salomo zugeschrieben werden. Im Psalm 127 von heute und im Psalm 72. Und in beiden Psalmen, es sind 2 Friedensreichspsalmen. Es geht um ein Friedensreich, was nur Gott aufbauen kann und kein Mensch. Jetzt haben wir im Text gelesen, es ist ein Stufenlied. Was ist denn ein Stufenlied? Oder ein Lied für den Aufstieg, so wird es auch manchmal beschrieben. Es gibt 15 Psalmen von den 150. Das sind nämlich genau die Psalme, die aufeinander folgen, von 120 bis 134. 120 bis 134, 15 Stück sind das. Die werden als Stufenlied oder im Hebräisch dann Lieder Hamaalot. Manche kennen das. Und das bedeutet hinaufgehen, hinaufsteigen, nach Israel auswandern, nach Israel zurückkommen. Auch Aliyah genannt. Das ist hochaktuell. Dieses Hinaufwandern nach Israel und nicht fliehen von Israel. Trotz des 7. Oktobers letzten Jahres und dem anhaltenden Krieg bis heute gibt es eine Zuwanderung nach Israel von den Juden. Sie wissen, wo der Weltzeiger steht. Der Weltuhrenzeiger. Ich weiß nicht, ob sich die Lage noch mal entschärfen wird. Ich glaube, Jesus kommt bald. Bist du bereit, dass Jesus bald wiederkommt? Es ist ein Stufenlied, um dann nach Jerusalem hinaufzugehen und dort dem lebendigen Gott zu opfern. Die Juden verbinden mit diesen 15 Psalmen auch die 15 Stufen des Tempelvorhofs. Und auf jeder Stufe halten sie inne und beten einen Psalm nach dem anderen, Psalm 120, und sie halten inne und beten. Und es startet mit einer Ferne, mit einer Pilgerschaft von ganz weit weg hin zu Gott. Und damit startet der Psalm 120. Und es ist ein sich Gott nahen. Und es endet mit dem großen Halleluja und der reinen Anbetung Gottes, Psalm 134. Und was ist mit dem Ganzen mittendrin? Diese Psalmen mittendrin. Sie werden von den Juden gesungen, wenn sie als Pilger den Aufstieg nach Jerusalem machen. Jerusalem liegt auf dem Berg. Sie müssen da hoch. Und diese mittendrin, diese Psalmen, sie beschreiben die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir als Menschen haben und die sie als gläubige Menschen haben. Und nicht irgendwas Gläubige, sondern gottgläubige Menschen, die auch in ihrem Alltag erleben, was es für Angriffe gibt, was es für Anfechtungen gibt, was es für Ungerechtigkeiten gibt. Und die werden in den Psalmen beschrieben. Lest sie mal, 120 bis 134. Kein langer Text. Habt ihr in einer Viertelstunde gelesen. Aber so tief, weil es unser Leben aufgreift. Greift unser Leben auf. Auf uns übertragen. Es ist die Reise aus der Welt der Finsternis, der Lüge und der Täuschung auf dem Weg in die Welt des Lichts, des Lebens und der Wahrheit. Letztens haben wir im Gottesdienst über 1. Thessalonicher gesprochen und haben gemerkt, wie in diesem Text und in vielen anderen immer ein Begriff auftaucht. Kinder Gottes sind Kinder des Lichts. Sie sind Kinder des Tages und Kinder des Lichts, Kinder des Tages des Herrn. Aber wir sind noch in dieser Welt. Und auf dem Weg, dort gibt es Angriffe und Ungerechtigkeiten und da gibt es Klagepsalmen darüber. Wie kann das sein? Ich vertraue doch mein ganzes Leben auf Gott. Wie kann das sein, dass es dem besser geht als mir, der von Gott nichts wissen will? Wie kann das sein? Die Psalmen, die Stufenlieder greifen das auf. Und mittendrin, Psalm 127, nicht irgendwie ein bisschen am Anfang oder ein bisschen am Ende, sondern mittendrin. 15, Mitte, 8. 120, 21, 23, 24, 25, 27, 8. Mittendrin ist die Aufforderung und die Erinnerung. Die Hauptaussage dieses Psalms ist, Gott ist Gott. Und wir sind es nicht. Gott ist Gott. Und ich bin es nicht. Und du bist es nicht. Wir müssen uns auf Gott verlassen. Und auf keinen Menschen und auf nichts anderes. Auch nicht auf dich selbst. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Dieser Psalm, der führt uns in die Abhängigkeit und er hält uns die Abhängigkeit von Gott vor Augen. In allem sind wir abhängig von Gott. In welche Situation hinein wurde der Psalm damals geschrieben? Es war folgendes. Der treue Überrest des Volkes Israel, der ist vollständig wieder zusammengekommen. Die 10 Stämme sind wieder mit den 2 Stämmen vereint, größtenteils zumindest nachzulesen in Hesekiel. Und die Geschichte davor ist die Verstreuung Israels. Aber und in dieser Verstreuung, dass sie überall in die Länder verstreut waren, haben sie den Namen Gottes besudelt. So nennt es Gott. Ihr habt meinen Namen besudelt. Und Gott entscheidet sich, ich werde euch wieder zusammenführen. Und das tue ich nicht, weil ihr irgendwas Gutes dafür getan hättet, sondern weil ich mich dafür entscheide, dass mein Name reingewaschen wird. Gottes Name wird reingewaschen. Nicht, weil irgendwie jemand sich bewiesen hat als der tolle Hecht. Ich werde euch wieder zusammenführen, nicht wegen euch, sondern damit mein Name reingewaschen wird. Ich bitte euch darum, wenn manchen fällt es sehr viel leichter, mal, wenn ich jetzt einen Text vorlese aus Hesekiel, die Ohren aufzumachen, und manchmal geht es besser, wenn wir andere Sinne ausblenden. Schließt mal die Augen. Ich lese einen Text aus Hesekiel 36. Gott spricht, darum sage ich zum Hause Israel. So spricht Jahwe, der Herr. Ich mache es nicht wegen euch, ihr Leute von Israel, sondern ich greife wegen meines heiligen Namens ein, den ihr überall, wohin ihr unter den Völkern gekommen seid, in Verruf gebracht habt. Ich werde meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zu Ehren bringen. Und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch als heilig erweise, spricht Jahwe, der Herr, dann werden auch sie erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich werde euch von allem Sündenschmutz befreien. Ich rufe das Korn herbei und lasse es wachsen und werde keine Hungersnot mehr über euch bringen. Ich vermehre die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag der Felder, damit ihr von den anderen Völkern nicht mehr als Hungerleider verspottet werdet. Und dann werdet ihr euer Böses tun und treiben, von früher her denken und vor euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und Gräueltaten. Ich tue es nicht wegen euch, spricht Jahwe, der Herr. Das sollt ihr wissen. Im Gegenteil, ihr habt allen Grund, euch zu schämen, ihr Israeliten. So spricht Jahwe, der Herr. Wenn ich euch von aller Schuld gereinigt habe, werde ich die Städte wieder bewohnt und die Ruinen aufgebaut sein lassen. Denn das verwüstete Land soll wieder bestellt werden und einem, der durchreist, nicht mehr als Einöde erscheinen. Denn dann wird man sagen, dieses wüste Land ist wieder Garten Eden geworden. Die verlassenen, verwüsteten und in Trümmern liegenden Städte sind bewohnt und gut befestigt. Und dann werden die Völker, die um euch herum noch übrig geblieben sind, erkennen, dass ich, Jahwe, das Niedergerissene aufbaue und das Verwüstete neu bepflanze. Ich, Jahwe, habe es gesagt und ich werde es auch tun. So spricht Jahwe, der Herr. Ich werde den Leuten Israels auch diese Bitte noch erfüllen. Ich werde sie vermehren wie eine Herde Schafe. Die verödeten Städte, sie werden nun so voller Menschen sein, wie Jerusalem zu seinen Festzeiten von Opferschafen nur so wimmelt. Und dann wird man erkennen, dass ich Jahwe bin. Dann wird man erkennen, dass ich Jahwe bin. So spricht Gott, der Herr. Das galt damals. Es gilt heute. Denn Gott macht alles neu. In allem sind wir abhängig von Gott. Bist du dir dessen bewusst? In unserer Gesellschaft, da geht es so viel um Leistung und was du alles auf die Beine stellen kannst. In allem sind wir abhängig von Gott. In unserem Alltag, wenn wir alleine sind, in Ehe, in Freundschaften, in Familie, auf der Arbeit, in unserer Gemeinde. In allem sind wir abhängig von Gott. Und damals und heute sollen wir mit einstimmen, was Salomo schon gebetet hat. Wir brauchen dich, Gott, denn ohne dich ist alles nichts. Jesus fasst es so zusammen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ohne mich könnt ihr, schon echt krass, was ihr alles auf die Beine stellen könnt und ich gebe euch noch ein bisschen was obendrauf und das kommt von mir. Nein! Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Immer wieder kommen Menschen auch zu mir. Ich bin seit, 20 Jahren oder sowas, bin ich Hauptamtlicher und manchmal denken die Leute, die Hauptamtlichen, die könnten irgendwie ein bisschen mehr. Und sie kommen zu mir mit ihren Problemen und erzählen mir von ihrer Ehe, die gerade kriselt. Oder Albträume, die sie beschäftigen und die sie nicht loskriegen. Sie erzählen es mir. Und das Erste, was ich ihnen sage, ist, ich kann dir nicht helfen. Aber ich kenne einen. Ich kenne einen, der dich sieht in deinen Nöten, in deinen Verletzungen, in deiner Gefangenheit, in Sünden. Ich kenne einen, der kann dir helfen. Er kann dich rausholen, ich nicht. Ich kann dich nur connecten, für dich beten. Aber Gott, Jesus Christus ist der, der dir Identität schenkt, der dir zuspricht, du blühst auf, wenn du erkennst, dass ich dein Vater bin. Und wenn du die richtige Stellung vor mir einnimmst, das ist Gott und das bist du. Und wenn du diese Stellung einnimmst, dann werde ich dich erhöhen. Und ich werde dich zu Ehren bringen. Und ich werde dein Herz heilen. Mit allen Verletzungen, die, egal ob selbstverschuldet oder die andere an dir verbockt haben. Ich werde dein Herz heilen und dich zum Aufblühen bringen. Die Abhängigkeit vom Herrn. Sie wird auch in diesem Psalm durch die Erkenntnis unterstrichen, dass noch nicht alle Gefahren vorüber sind. Aber es geht darum, aufzubauen. Wenn nach der Zerstörung durch den Tempel, durch den König des Nordens jetzt der Tempel aufgebaut wird, die Stadt Jerusalem und die neuen Familien aufgebaut werden, da rufen sie aus, wie abhängig sie vom Herrn sind. Und vor 3000 Jahren war es so und heute ist es genauso. Wenn nicht der Herr das Haus baut, dann bauen umsonst die daran bauen. Das ist ähnlich wie bei Zerubbabel, Esra und Nehemia, diese ganzen Geschichten, die wir nachlesen können, die ihre Bautätigkeiten durchgeführt haben. Und währenddessen wurden sie von der Umgebung oder von Menschen mittendrin, die mutlos waren, waren sie einer Gefahr ausgesetzt. Und sie mussten in einer Hand den Schild halten zur Abwehr der feurigen Pfeile und in der anderen Hand die Kelle zum Aufbau. Zum Aufbau der Stadtmauern. Segen ist immer angefochten. Alles, was wertvoll ist, ist angegriffen. Wenn es keinen Wert hat, dann kriegst du es so. Und du kannst dich verlieren in diesen Wertlosigkeiten. Oder in Dingen, die du dir selbst erarbeiten meinst zu können. Aber sie haben keinen Bestand. Alles muss aber damit beginnen in unserer Arbeit, dass Gott in uns arbeitet. Es heißt nicht, wir sollen nicht arbeiten. Aber wenn Gott nicht in uns arbeitet, wie soll dann unsere Arbeit ein Segen sein? Aller Erfolg des menschlichen Schaffens und Sorgens ist völlig abhängig von dem Wirken und von der Vorsehung Gottes. Ist Gemeinde machbar? Ist Familie machbar? Okay, du kannst einmal Sex haben und wenn, ja, könnte ein Kind rauskommen. Oh, sorry. Hier sind noch ein paar Kinder. Aber ich glaube, über die Blümchenphase sind sie hinweg. Familie ist nicht machbar. Erfolg ist nicht machbar, sodass er Bestand hat. Gemeinde ist nicht machbar. Du kannst dir Gemeindeliteratur durchlesen und manche Bücher, kein Witz, versprechen dir, befolge diese Schritte und wir garantieren dir, in 5 Jahren hast du von deiner aktuellen Gemeinde mindestens die Verdopplung durch Neubekehrungen. Verbrennt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wir denken manchmal, oh, wir haben so coole Ideen. Wir haben so coole Ideen. Und hey, cool, da liegt ein Handschuh. Mensch, den nehme ich mal. Da mache ich mir die Hände nicht so schmutzig. Da gehe ich rein und dann kann ich besser arbeiten und schaffen. Und das denken wir auch oft als Christen. Wenn ich mich nur anstrenge und das alle Werkzeuge nehme, die mir zur Verfügung sind, dann gelingt meine Familie. Dann gelingt meine Ehe. Dann gelingt Gesellschaft, Gemeinde, Politik, was auch immer. Ja? Und alles gelingt. Weißt du was? Dieser Handschuh bist du und nicht Gott. Gott möchte, dass wir wissen, wir sind Handschuhe, wir sind Werkzeuge, die von sich aus nichts können. Aber wenn Gott hineinkommt, wenn Gott den Handschuh anzieht, dann kann er mit dir viel machen. Aber es startet damit, dass Gott in dir arbeitet. Ruhe. Wir quälen uns nutzlos ab ohne den Herrn. Langes Arbeiten tut nichts dazu. Lest den Psalm. Wenn du denkst, ich muss einfach nur länger arbeiten und dann komme ich zum Ziel. Das ist eine Warnung, dieser Psalm. Lass es. Worin finden Gläubige ihre Ruhe? Sie finden nicht ihre Ruhe in dem, was sie selbst machen könnten, sondern in dem, dass sie ihr Vertrauen ganz auf Gott setzen. Und dann kannst du auch bei ungetaner Arbeit, bei Arbeit, wo du denkst, ich weiß nicht, wie ich den Schreibtisch leer kriegen soll, ich weiß nicht, wie ich diese ganzen Dinge regeln soll, die gerade da sind, in Familie, in Ehe, in Gemeinde, wo auch immer, in welchem Kontext auch immer, ich weiß nicht, wie ich die Probleme lösen soll. Wenn du ganz auf Gott vertraust, dann kann er und will er dir Ruhe schenken. Die Probleme sind damit noch nicht gelöst, aber er will dir die Ruhe schenken. Weil in Gottes Segen alles gelegen ist, ist alles Ungläubige, Sorgen und Grämen und Schwarzmalen, völlig nutzlose Selbstquälerei, nichts anderes. Wir sollen uns nicht durch den Sorgengeist in Unruhe bringen lassen, sondern durch den Geist, der Ruhe und Frieden schenkt. Unsere Ruhe in Gott finden und sie immer wieder suchen. 6 Tage sollt ihr arbeiten. Das heißt nicht 24 Stunden an 6 Tagen. Aber am 7. Tag sollt ihr ruhen. Wie viel ruhst du in deinem Alltag? Auf der Gemeindefreizeit haben wir uns viel mit dem Thema Ruhe beschäftigt. Und es ist so angefochten in unserer ultraschnellen Zeit. Es ist so unruhig. Du findest kaum einen Platz auf dieser Welt, wo Ruhe ist. Und wenn man vielleicht irgendwo im Urlaub einmal im Jahr, das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Er will, dass du in deinem Alltag Ruhephasen hast, ihm begegnest, bei ihm auftanken kannst. Warum? Weil Gott Gott ist und ich bin's nicht. Ich kann nicht und du auch nicht die Probleme dieser Welt lösen. Weder die kleinen noch die großen. Aber Gott will dich gebrauchen, um deinen Teil, den Gott dir schenkt, beizutragen und dich wieder zurückziehen zu können, zu sagen, Herr, wo du mich gebrauchen willst, da gebrauche mich zum Segen in meiner Familie, dass ich meine Frau liebe, wie du sie lieben würdest. Dass ich meine Kinder, dass ich ihnen ein Vorbild bin in der Abhängigkeit von Gott. In dem Wissen, dass von Gott alles kommt. Und nicht ich, der geile Hecht bin. Den man präsentieren könnte. Nein. Abhängigkeit von Gott. Wenn du deinen Kindern etwas vorleben möchtest, als Mann oder Frau, egal, nicht nur der Vater hat diese Rolle, auch die Mutter, dann leb ihnen vor, dass du nichts kannst, aber alles von Gott erwartest. Alles von ihm erwartest und bereit bist, dass er dich gebraucht zum Segen. Vor circa 15 Jahren gab es einen gewissen Tabubruch auf dem deutschen Buchmarkt. Da kam ein Buch raus, ich weiß den Titel leider nicht mehr, irgendwas in die Richtung, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und es geht darin um eine Frau, die ganz offen und ehrlich beschreibt, wenn ich vorher gewusst hätte, was Kinder bedeuten, ich hätte kein Kind gewollt. Was sind Kinder? Kinder sind Arbeit, Kinder sind Stress, Kinder machen nur Sorgen. Und dann noch kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und manche beschreiben es auch andersrum, aber Sorgen. Kinder sind Sorgen. Es gibt den Erstkindsschock, ja, den gibt's. Die Frau fragt sich, und wo bin ich jetzt? Dreht sich alles nur noch ums Kind. Und der Mann fragt, und wo ist meine Frau jetzt? Dreht sich nur noch ums Kind. Kurze Story von einer Freundin, die uns bei unserem ersten Kind den Spiegel vorgehalten hat. Ich habe so unseren Samuel auf dem Schoß, also Baby, Säugling, ja, Windel, und plötzlich denke ich, wirklich? Oh, Emmy, kannst du bitte? Und sie, oh, ich habe doch das letzte Mal und so. Und wir haben so hin und her geschoben. Ja. Und die Duftwolke, ja, hin und her geschoben. Und die Freundin hat uns einen Spiegel vorgehalten und hat gesagt, was macht ihr mit eurem Kind? Ihr schiebt es nur ab. Ich sehne mich so nach dem Kind. Und ihr schiebt es nur weg. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Amen dazu. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind Gottes Geschenk an dich. Dass du darin auch sehen kannst, wie Gott zu uns ist. Und du sollst es Gott nachmachen. Gott schiebt die stinkende Windel nicht weg. Denn er hat sich damit besudelt, um das Kind reinzuwaschen. Der Köcher, der hier beschrieben ist, der kann verschiedene Größen haben. Beim einen passt vielleicht nur ein Pfeil rein, beim anderen, andere haben 8 Kinder oder mehr. Und manche, was ist mit denen, die keinen Köcher haben? Ein so trauriges Thema. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ein Ehepaar, das jahrelang für Kinder gebetet hat, immer wieder nur Abgänge erlebt hat, an Gott verzweifelt ist, wirklich verzweifelt und in der tiefsten Not am Boden, berichtet die Frau, dass Gott mir begegnet und er hat mir versprochen, du wirst viele Kinder haben. Du wirst so viele Kinder haben, dass du sie gar nicht mehr zählen kannst. Und sie wusste in dem Moment, es geht nicht um Leibesfrucht, sondern um eine geistliche Familie. Und dieses Ehepaar hat eine Gemeinde gegründet in Deutschland und ist mittlerweile eine der größten Gemeinden in Deutschland. Und sie kümmern sich um ihre Kinder. Ich habe sie mehrfach persönlich erlebt. Kümmern sich um ihre Kinder. Und sie wissen, es sind gar nicht ihre. Und wir sind Gottes Kinder. Es geht bei Kindern und Familie und dem, was aufgebaut wird, mit Stadt, mit Haus. Das sind Bilder auch für Familie, für das Kleine, aber auch für das Große. Es sind Bilder dafür. Und Gott möchte dich damit beschenken und dich gebrauchen, dass du auch ein Segen für sie bist. Und dass du auch Segen darin erlebst. Die geistliche Familie auch. Das ist ein soziales Netz. Da geht es nicht um menschliches Vitamin B oder einen Mafia-Clan, sondern um den Segen, den Gott hineinlegen möchte, auch in Gemeinde. Darin kannst du Glück auch erfahren. Gestern hatten wir privat ein mittelgroßes Familienfest. Es war so schön zu sehen, die Generationen, wie es funktioniert. Ist es selbst gemacht? Haben meine Eltern alles richtig gemacht? Nein. Aber Gott hat sie gesegnet, weil sie sich auf ihn verlassen haben. Auf der Gemeindefreizeit haben wir das ein Stückchen erlebt. Das war nicht der Himmel auf Erden. Nein, aber ein kleiner Vorgeschmack von dem, was Gott tun möchte, wenn er segnet. Und wie er auch Familie zum Glück werden lassen möchte für dich. Und wenn deine Familie zerbrochen ist oder am Zerbrechen ist, ich kann dir nicht helfen. Aber ich kenne einen. Ich kenne einen. In Familie sollen wir Sicherheit erleben, Einheit und Zusammenhalt. Und das ist immer angegriffen. Aber Gottes Ziel ist, dass wir geborgen sind in diesen kleinen und größeren Zellen, weil wir sonst untergehen würden in dieser Welt, die einfach nur ein Strudel ist, der dich hinabziehen will. Geborgen in Gemeinde kannst du nur sein, wenn Gott am Werk ist und du es auch in dir zulässt. Geborgen in Gott können wir nur sein, wenn wir seine Freunde sind. Gehörst du zu den Freunden Gottes? Wirklich geborgen in Gott kannst du nur sein, wer zu den Freunden Gottes gehört. Weißt du, Gottes Freund wird man nicht mit Geburt. Und das wird man auch nicht durch eine Kindersegnung. Auch nicht durch eine Säuglingstaufe oder was auch immer. Du wirst dadurch nicht ein Freund Gottes. Übrigens auch nicht durch eine Erwachsenentaufe. Wirklich geborgen in Gott kannst du nur sein, wenn du zu den Freunden Gottes gehörst. Gottes Freund wird man nicht, ohne es zu wissen, sondern in eine Freundschaft, da willigt man ein. Freundschaft ist eine Beziehung, die man pflegt, der man sich bewusst ist. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, was ich euch gebiete, was ich euch auftrage. Und was gebietet Jesus? Vertraut auf Gott und liebt einander. Das sind die Gebote Gottes. Von Jesus, die er sagt, das ist das neue Gebot. Vertraut auf Gott und liebt einander. Deine Seele findet in Jesus Ruhe und Geborgenheit. Und so wirst du geborgen in Gott. Augustinus hat es gesagt, einer der ersten Kirchenväter, um 300, 400 nach Christus ungefähr hat er gelebt. Er war auf der Suche, hat alles ausprobiert mit Männern, mit Frauen, mit jedem Alter, sexuell. Er hat alles ausprobiert, hat sich in unterschiedlichen Philosophien und so ausgekannt und ausprobiert. Und dann hat er Gott, ist er Gott begegnet. Und dann hat er das aufgeschrieben. Meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Frieden findet in dir, meinem Gott. Frieden ist ein großes Wort in unserer Zeit. Das war es zu jeder Zeit. Es gab noch nie so viele Kriege wie heute. Sowohl weltweit, als auch in Gemeinden, als auch in Familien, als auch in Ehen. Wir werden in der Stadt, Gemeinde, Familie, wo auch immer, werden wir nie die völlige Geborgenheit erfahren, sondern wir werden immer auch schwierige Zeiten durchstehen müssen. Uns ist kein Leben ohne Schwierigkeiten versprochen. Im Hebräerbrief lesen wir, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Was ist deine Sehnsucht? Ich möchte zusammenfassen hier. Was ist deine Sehnsucht? Sehnst du dich nach Frieden? Nach Ruhe? Nach echtem Glück? Nach Sicherheit? Nach vollkommener Annahme? Nach Geborgenheit? In der ganzen Fülle wirst du das erst in der Ewigkeit erleben können, dann, wenn Jesus wiederkommt und die, die ihn lieben, er zu sich zieht. Aber er möchte, dass es hier beginnt. Und dazu lädt er dich ein. Und auch dieser Psalm lädt dich dazu ein. Dass du im Friedensreich, im Shalom Gottes, hier und jetzt schon leben kannst. Im Haus, in der Stadt, in der Familie, in dir. Und dazu segne dich Gott. Ich möchte beten. Ich bitte die Band schon mal nach vorne. Wir singen ein Lied. Ich meine, wunderbarer Gott, oder? Nee? Ah ja, okay. Das ist ein Lied, in dem es um die Begegnung im Thronsaal Gottes geht. Und dass wir in ihm Ruhe und Frieden finden. Wer möchte, darf gerne aufstehen, ich bete. Guter himmlischer Vater, ich bekenne das ganz neu an diesem Morgen mit Salomo, der es vor 3000 Jahren aufgeschrieben hat. Dein Segen, der wird nicht von uns Menschen produziert und der darf auch nicht von uns an sich gerissen werden. Sondern Segen wird von dir, Gott, geschenkt. Und wir dürfen ihn nur weitergeben. Denn an deinem Segen ist alles gelegen. Danke dafür. Amen.